Gesegneten Sabbat zusammen. Schön bei euch zu sein. Ja, bewahre uns Gott. Behüte uns Gott. Sei mit uns in allen Leiden, heißt es hier. Ne? Das ist schon interessant, wenn wir die Dinge hier lesen, ne? Und singen. Es ist uns auch manchmal bewusst, was wir da singen und lesen und uns da wünschen, ne? Und wieso und weshalb, warum. Meine Predigt, die hat heute Premiere sozusagen und heißt in guten wie in schlechten Zeiten. Nun, in guten wie in schlechten Zeiten, das kennen wir eigentlich mehr so von einer Hochzeit, wenn wir verheiratet sind, dann heißt es ja, man soll zusammen sein in guten wie in schlechten Zeiten. In den guten ist es einfach, zusammen zu sein. Was ist mit den schlechten Zeiten? Meine Mama, die ist psychisch krank und mein Vater, der kümmert sich um sie seit so vielen Jahren. Und Schizophrenie ist wirklich etwas, wo man nicht leicht damit leben kann. Wenn der Partner dir Sachen sagt, die nicht logisch sind, die in dem Kopf sind, die überhaupt nicht logisch sind. Mein Vater muss sich immer wieder anhören, dass er irgendwie sie betrügt mit irgendwelchen Frauen, obwohl die Frauen gar nicht existieren. Das ist in letzter Zeit wirklich schlimm für ihn. Und ich denke mir so, nicht einfach, ne? Da noch, er hätte nicht bei ihr bleiben müssen. Es gibt andere, eine Schwester, die mir gesagt hat, der Vater, der konnte nicht bei dieser seiner Mutter, bei der Mutter bleiben, weil er es nicht ertragen hat. Manchmal erträgt man solches nicht. Aber es ist einfach, ne? Das ist auch für die Person, die sowas betrifft, nicht einfach. Wenn meine Frau auf einmal querschnittsgelähmt wäre oder so, müsste ich mich die ganze Zeit um sie kümmern. Das ist auch etwas, wo man in guten oder in schlechten Zeiten dann auch bei dem Partner bleiben soll. Ist nicht für jeden tragbar. Nun, in guten wie in schlechten Zeiten. Man geht einen Bund ein mit einer Person und wir sind auch einen Bund eingegangen. Wir sind auch einen Bund eingegangen mit Gott, mit Jesus. Sind wir einen Bund angegangen. Wir haben in der Taufe auch versprochen, seine Gemeinde mit Gaben und so weiter, auch unsere Gaben einzusetzen, ne? Mit Zehnten, mit verschiedenen Dingen. Ne? Und es ist ein Versprechen, das wir Gott gegeben haben. Und Ellen White beschreibt es sogar so, was ist wichtiger? Ein Versprechen, das wir einen Menschen geben oder Gott? Ist gar keine Frage, ne? Gott ein Versprechen zu geben, ist ja viel wichtiger, ne? Und wir wollen ja auch nicht mehr unbedingt sündigen, wenn wir bei Gott sind. Aber wir sündigen noch. Wir tun noch Fehler. Wir haben unsere Fehler. Und manchmal kommen auch schwere Zeiten. Was ist, wenn die schweren Zeiten kommen? Haben wir dann Gott vergessen? Ist er dann auf einmal nicht mehr da? Vertrauen wir ihm dann nicht mehr, wenn die schweren Zeiten kommen? Das ist nicht immer einfach. Ich bin seit 30 Jahren jetzt in einer Firma und habe jetzt erfahren, dass ich auf einmal dieses Jahr, am Ende des Jahres, arbeitslos werden soll. Die Firma macht zu, über 300 Leute, die dort sind. Manche sind über 40 Jahre dort. Ich habe nie was anderes gemacht, habe mich nie bewerben müssen. Ist für mich nicht einfach. Ich sorge mich natürlich um meine Frau und alles andere. Das ist gerade für mich sehr schwer. Aber auch das muss ich aus Gottes Hand nehmen. Würde ich jetzt Gott absagen? Nun, was hat Gott für uns gemacht? alles gemacht, ne? Mein Gott ist uns immer treu, egal ob wir untreu sind. Wir kennen das, die Geschichte von Hosea, der mit einer Prostituierten verheiratet war, weil Gott das zu ihm sagte. Und das sollte uns veranschaulichen, wie Gott trotzdem treu ist, obwohl wir untreu sind, oftmals. Gottes Treue ist nicht abhängig von unserer Untreue oder ob wir treu sind. Gottes Liebe ist nicht davon abhängig. Aber die Beziehung ist davon abhängig. Deshalb gab uns Gott auch die 10 Gebote, die sollen ein Punkt der Treue sein, ne? Wo wir eine Richtlinie haben, wo wir sehen, das ist Gottes Weg. Wenn wir davon abkehren, gehen wir nicht Gottes Wegen, ne? Und deswegen zeigen sie uns auch unsere Sünde, unseren falschen Weg. Gott will aber, dass wir versuchen, bei ihm zu bleiben und auf ihn zu hören, auf seine Stimme, auf die Stimme des Geistes, der uns ja überführt von Sünde, überführt von dem Brechen der Gebote, dass wir treu sind. Aber aus unserer Kraft können wir gar nicht treu sein. Deshalb brauchen wir ihn. Wir brauchen die Verbindung mit ihm jeden Tag. Ohne ihn haben wir keine Kraft. Vertrauen wir Gott. Was hat Gott schon getan? Nun, Gott hat als erstes Himmel, Erde und Wasserquellen gemacht. Allein wenn wir die Natur betrachten, sehen wir ein Wunder jeden Tag. Allein wenn wir unseren Körper betrachten würden, was, wie der funktioniert, wie vielleicht das Universum funktioniert, sehen wir ein Wunder Gottes. Gott hat Himmel, Erde und Wasserquellen geschaffen. Gott hat David beigestanden. Und dadurch hat er Goliath mit diesem Stein besiegt, ne? Gott hat Naaman vom Aussatz geheilt. Was hat Gott noch getan? Er befreite das Volk Israel von dieser Knechtschaft. Könnte sagen, ja gut, Gott hat es ja zugelassen, dass sie dort drin sind. Aber, ja, er hat es zugelassen, aber er hat sie auch befreit. Er schlug Ägypten mit diesen Plagen, um sein Volk zu erlösen. Er gab die Wahl selbst dem Pharao, ob er sich für ihn entscheidet. Gott hat reagiert, als es keinen Ausweg gab für das Volk Ägyptens, als der Pharao kam, als die Bedrängnis kam, als es keinen Ausweg gab, das Meer vor ihnen. Hinter ihnen die Soldaten, die Berge, könnte es nirgendwo hin. Gott hat einen Ausweg gegeben. Gott hat das Meer geöffnet und ein Wunder getan. Gott öffnet auch in unserem Leben Türen, wo Türen geschlossen sind. Als er das Volk befreit hatte, dann haben sie mit Gott leben dürfen. Gott war in ihrer Mitte und hat auf einmal, wo sie Hunger hatten, Manna vom Himmel regnen lassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Manna vom Himmel? Habt ihr das schon erlebt, dass Manna vom Himmel kommt? Es gibt eine kleine Stadt in Angola, wo sie darum geringt haben. Und es ist Manna gefallen vom Himmel. Gibt es Videos dazu? Ich habe das erste Mal in diesem Video Manna sehen dürfen, wie sie dieses auch bearbeiten und dass es süß schmeckt und alles schmeckt nach allem, was man sich vorstellen kann. Es ist wunderbar, wie viel Gott schon getan hat. Ne? Was mit Daniel? Daniel hatte aus der Löwengruppe raus. Hätten wir nicht Angst gehabt in dieser Löwengrube, zwischen den Löwen, wie viele Ängste? Oder wenn unser Kind vielleicht dort drin wäre oder sonst wie, hätten wir gehabt, wenn wir daran denken, an die Zeit von Rom, wo die Christen da erlitten, was sie erlitten haben, ne? Aber hier hat Gott für Daniel noch einen Plan gehabt. Sadrach, Messach, Abednego, also die drei Freunde von Daniel, wurden auch bewahrt. Und dann kam Jesus irgendwann. Sein einziger Sohn. Sein einziger Sohn wurde Mensch. Gott wurde Mensch und lebte unter uns in einer Welt voll Sünde. Ich hätte den Himmel da oben nicht verlassen wollen. Da, wo es schön ist. Ich hätte nicht von dem Ort weggehen wollen. Aber Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er auf diese Welt kommt. Es ist unvorstellbar einfach. Was hat Jesus getan dann? Jesus hat Blinde geheilt. Er hat nur Gutes getan. Blinde geheilt. Haben wir gesehen, wie der die Blinden geheilt hat? Die blutflüssige Frau geheilt. Aussätzige geheilt. Das Brot und die Fische vermehrt. Lazarus von den Toten auferweckt. Dann starb Jesus für uns am Kreuz auch noch. Ging den Weg des Todes. Diese Verspottung und alles ist wieder auferstanden. Die Freude der Auferstehung ist natürlich toll, aber er trag unsere Schuld am Kreuz. Das sich bewusst zu machen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Was hat Gott für uns alles getan? Er hat Paulus durch seine Anwesenheit, durch seine Herrlichkeit erblinden lassen und ihn wieder geheilt. Und Paulus, der Saulus war, wurde ja, zu diesem Paulus, sein Herz wurde verändert. Wie viel hat Gott nicht getan? Jesus hat durch die Apostel und durch die Propheten auch Menschen geheilt. Und dann macht Gott auch noch Wohnungen für uns im Himmelreich. Er bereitet dort eine Stätte vor. Er bereitet Dinge vor, die wir nie gehört haben, nie gesehen haben. Und Gott arbeitet täglich, täglich mit dem Heiligen Geist an unserem Herzen. Er nimmt auch noch Wohnung in uns, sündigen Menschen. Gott will verbunden sein so tief mit mir. Und Gott gibt uns auch noch ein neues Herz. Das böse Herz, das in uns ist, verändert er durch sein Wort. Sein Wort hat Kraft, das zu verändern. Gott hilft uns, Sünde zu überwinden durch den Heiligen Geist. Das ist unvorstellbar, dass wir Sünde überwinden. Wenn wir auf uns schauen, sehen wir, dass wir immer wieder Fehler machen. Wieder versage ich. Aber wenn ich sehe, was Gott in meinem Leben schon gemacht hat, dann sehe ich, wow, Gott hat eigentlich schon so viel getan. Ich sehe eigentlich nur das Schlechte, was ich tue, was ich noch tue. Aber wie viel hat Gott davon schon verändert? Und wie viel kann er noch verändern? Gott wirkt ständig Wunder um Wunder. Das Wunder der Erlösung ist das Größte dabei. Wir können es nicht mit unseren Gedanken sogar fassen. Sogar in Ewigkeit werden es wir nicht so fassen können, wie tief Gottes Liebe dabei ist. Wir werden immer mehr davon fassen können, aber nie so tief, wie Gott es tut. Gott ist immer da. Wir können uns entfernen, aber er ist da und er sucht nach uns. Wenn Gott Wunder macht, dann ist es einfach, bei Gott zu bleiben. Dann werden Menschen hellhörig. Jesus wurden die haben die Menschen gefolgt, als er Wunder gemacht hat. Aber was, wenn er keine Wunder tut? Dann kommen auf einmal die Zweifel. Ne? Und es ist einfach zu zweifeln. Sollte Gott gesagt haben, hat Jesus das wirklich getan? Wir waren ja gar nicht dort. Wir haben das doch gar nicht gesehen. Jesus sagte, wenn wir ein Zeichen sehen, ne, wenn ihr ein Zeichen nicht sehen, so glaubt ihr nicht. Ne? Glauben wir immer noch, wenn wir leiden wie Hiob? Was wäre, wenn Goliath nicht besiegt worden wäre, wenn das Meer nicht sich geteilt hätte? Was, wenn Gott nicht vor dem Leben schützt? Was, wenn er Lazarus nicht auferweckt hätte oder die Freunde Daniels bewahrt hätte? Was haben die Freunde Daniels gesagt, als sie dort standen? Und es hieß, ihr müsst euch vor diesem Bild niederknien. Alle sind runtergegangen, jeder Einzelne, nur die drei bleiben stehen. Und Nebukadnezar, wie kannst du es wagen, wie könnt ihr es wagen, mir nicht zu gehorchen? Er war wütend und wollte sie in diesen Feuerofen werfen. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Ihr seid in meinen Händen. Ich habe die Macht hier. So hieß es. Was waren die Antworten von ihnen? Würden wir auch so antworten? Daniel 3, 16 bis 20. Da haben wir die Antworten von diesen dreien. Daniel 3, 16 bis 20. Da heißt es, wenn es so sein soll, dass du uns in diesen Feuerofen werfst oder sonst wie. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, selbst wenn er nicht aus dieser Hand erretten sollte, selbst wenn sie in diesem Feuerofen verbrennen sollten, heißt es, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Sie blieben Gott treu, weil sie Gott von ganzem Herzen liebten. Sie haben vertraut auf Gott, so wie Abraham auch vertraut hat auf Gott, wo es um seinen einzigen Sohn ging, den er gerade erst bekommen hatte. Dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Der Glaube, nur einem Gott zu dienen. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Messach und Abednego. Dann redete er und begab den Befehl, man soll den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Messach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Nun, würden wir auch so reagieren wie diese drei oder würden wir sagen, ja, vielleicht binde ich mir mal den Schuh zu, dann sieht es so aus, als ob ich niederknien würde. Ich tue ja dann in meinem Herzen nicht niederknien. Gott weiß, wie ich es meine. Könnte man ja sagen, ne? Wäre das ehrlich? Ne? Diese drei blieben stehen und der ganze Haufen kniete nieder. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir das auch jetzt so vorgestellt, ja, wenn ich jetzt so meine Arbeit verliere und sonst wie, in welchen Händen bin ich dann eigentlich? Die waren ja eigentlich hier in den Händen von diesem König, der sie ja versorgt hat, ne? Essen, Trinken und alles Mögliche. War schon sehr schwierig. Sie waren jetzt nicht mehr in Israel oder sonst wie oder in Jerusalem. Das war alles weg. Sie waren unter diesem König. Und dem sollten sie jetzt dienen. Ja, sie durften ihm dienen, aber nur so weit, dass sie Gott treu sind. Es ist schwierig, in so einer Lage zu sein. Und dann geht es nicht nur um einen Arbeitsplatz hier, sondern auf einmal geht es hier um das Leben. Die drei blieben treu. Was ist mit uns, wenn diese Situation kommt auf uns? Ich meine, Petrus hat gesagt, Jesus, ich werde dir treu bleiben, egal was geschieht. Und wir wissen, er hat ihn verleugnet, unter Druck. Wisst ihr was? Er hätte es nicht tun müssen. Jesus sagte, wenn ihr mit mir wacht und betet davor. Ne? Hätten sie gewacht und gebetet in dieser Nacht, hätte er nicht es verleugnen müssen. Die Möglichkeit wäre dazu da gewesen, denn du brauchst die Kraft von Gott, um dadurch zu kommen. Alleine schaffst du es nicht. Es ist nicht möglich. Und auch hier, diese drei konnten nur bestehen, weil sie Zeit mit Gott verbracht haben, weil sie die Kraft immer von Gott geholt haben, weil sie Gott komplett vertraut haben und diesen Glauben hatten. Was ist mit Hiob? Hiob. Lesen wir mal. Jetzt habe ich Hiob 2, genau. Vers 7. Bis 10. Was ihm eigentlich passiert ist nochmal. Wir wissen, Satan hat ihn angeklagt, hat gesagt, er wird dir, wenn du alles ihm wegnimmst, sein Reichtümer und sonst wie, wird er dir ins Gesicht absagen. Hiob 2, Vers 7. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Wir sehen hier Krankheiten kommen von der Fußsohle bis zum Scheitel. Gott hatte gesagt, er darf ihn nur nicht anrühren, er darf ihn nur nicht töten. Aber er konnte mit allem anderen plagen. Gott hat es erlaubt. Die Anklage Satans war in diesem großen Konflikt. So dass Hiob eine Scherbe nahm und sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Und jetzt kommt noch die Frau zu ihm und sagt Folgendes. Das heißt, du bist hier schon im Leid, du hast jetzt schon deinen ganzen Besitz und alles verloren, ne? Und sagt seine Frau noch zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Du musst doch gesündigt haben. Sage ich dich los von Gott und stirb. Sag dich von Gott los, sagt die eigene Frau und stirb. Das ist wirklich heftig. Wenn ich daran denke, wenn meine Frau das zu mir sagen würde, wie schmerzhaft es ist, von der eigenen Frau das dann zu hören. Wenn du das von deinen Kindern hören würdest, ne? Wie schmerzhaft wäre es das? Oder die Kinder von den Eltern das hören wollen. Er aber sprach zu ihr, so unglaublich, wie fest hier Hiob war mit Gott. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Er wusste genau, was für eine Beziehung er mit Gott hatte. Und er kannte diesen Gott. Und er wusste, dass das sogar eingetreten ist, sogar für seine Söhne. Und sonst wie immer hat er versucht, alles richtig zu machen. Um mit Gott diese Verbindung zu halten. Er hat diesen Bund mit Gott gehabt. Dann heißt es, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse, ja, das Böse nicht auch annehmen, das uns widerfährt sozusagen. Nicht, dass Gott ihm Böses getan hat, aber das Böse kam auf ihn zu und Gott lässt es zu. Und wenn er es zulässt, dann heißt es auch, dass Gott, wie wenn Gott es selber tun würde. Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen, heißt es hier. Er hat nicht gesündigt mit seinen Lippen. Das ist schon heftig, ne? Die Bibel sagt deutlich, Hiob hat sich nicht versündigt. Er hatte keine Schuld an dieser Situation. Sondern wir sehen, wenn etwas Schlimmes passiert, heißt es nicht, du hast Schuld. Ich habe auch keine Schuld, dass meine Firma zumacht. Gott lässt es jetzt zu. Wir sind alle in demselben Boot in dieser Firma, gerade. Und es betrifft alle. Und es betrifft gerade die ganze Welt, die Situation, die gerade auf uns zukommt. Wir wissen, dass die Dinge auf uns zukommen wird und dass es schlimmer werden wird. Wir sehen, wie es bei Hiob war. Es betraf ihm auch keine Schuld. Du musst nicht schuld sein an einer Situation, an einem Leid. Aber du bist mittendrin. Auch die Freunde Daniels waren mittendrin. Sie waren nicht die Schuldigen, dass sie in diese Lage gekommen sind, aber sie waren mittendrin. Und trotzdem sagte Hiob, trotz dieser Situation, trotz, dass die Frau ihn so behandelt hat, trotz, dass er alles verloren hat, du könntest echt verzweifeln in so einer Situation. Er sagte, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Gelobt sei Gott. Ist es einfach zu sagen? Sie sind nicht nur Gott gefolgt in den guten Zeiten, aber auch in den schwierigen, in den schlechten Zeiten, Gott zu folgen. Das ist unglaublich. Aber das ist die Kraft, die Gott einem geben kann. Wir kennen das von den Märtyrern, die noch gesungen haben, obwohl sie verbrannt wurden. Ne? Auch die Apostel, die so viel gelitten haben. Das ist nicht immer einfach. Wenn Gott dann ein Wunder macht, ist es einfach. Aber Gott, wir folgen Gott nicht, weil er Wunder macht, sondern weil Gott die Liebe ist. Wäre es schön, in den Himmel zu kommen, wenn Gott nicht die Liebe wäre? Auch der ganze Reichtum oder sonst, wenn er uns jeden Reichtum des Universums geben würde, wäre das nicht sinnlos ohne die Liebe Gottes? Das wäre alles sinnlos. Kein Mensch will für ewig auf dieser Erde leben. Aber wenn Gott alles neu macht und wenn Gott die Liebe ist und wenn wir nur diese Liebe dann empfangen, nur nicht mehr diese Sünde haben, dann lohnt es sich, dafür zu kämpfen, bei Gott zu bleiben, weil Gott die Liebe ist, weil wir seine Liebe erfahren haben, weil wir wissen dürfen, dass wir ihm vertrauen können. Gott hat Himmel, Erde und alle Dinge gemacht. Lesen wir mal Jesaja 40, 12 bis 13. Diese Texte sind sehr klar. Und wir sehen die Abhängigkeit von Gott. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waagschale gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Das sind so viele Dinge, die wir hier sehen. Wir sehen hier, ohne ihn wäre das alles gar nicht da. Wenn wir uns darauf verlassen, was wir in der Welt sehen und auf schwierige Situationen, wird es schwierig, wenn wir uns darauf konzentrieren und sehen, was Gott tut, was Gott getan hat, dann haben wir einen anderen Blick drauf. Hiob 34, 12 bis 15 heißt es dann, muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, genau, okay. Hiob 34, 12 bis 15 heißt es, ja wahrlich, Gott handelt nicht gesetzlos und der Allmächtige beugt das Recht nicht. hätte ihm die Erde unterstellt und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Wenn er nur noch auf sich selbst achtete und seinen Geist und Odem wieder zurücknehme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Gott müsste nur den Odem wegnehmen. Dann würden wir nicht leben. Das haben wir gesehen bei Sapphira, Ananias und Sapphira. Plötzlich starben sie, weil Gott das eigentlich nur genommen hat, was er ihnen gegeben hat. Gott gehört alles, sogar unser Leben. Und Jesus hat es erkauft am Kreuz. Er hat es wieder zurückgekauft, aber Gott gehört es sowieso an sich, weil er uns erschaffen hat. In Hiob 38 heißt es dann, Vers 4 bis 18, also ich lese nur Vers 4, 8 und dann Vers 17 und 18, glaube ich. Da heißt es, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Hier spricht er mit Hiob, ne? Hiob hat ja keine Sünde getan, haben wir gerade gelesen gehabt, ne? Und trotzdem hat er auch beklagt und Gott lässt auch, dass wir klagen. Er lässt es zu. Er hat ja auch sein Recht zu fragen. Und trotzdem sagt er ihm, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Gott ist viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Gott hat diese Dinge all in seine Ordnung gebracht. Vers 8, wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen? Als es hervorbrach, heraustat, wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken kleidete und Wolken dunkel zu seinem Windeln machte. Interessant, ne? Das ist für uns wie wenn wir den Kindern den Windeln, ne? Interessant. Als ich ihm seine Grenze zog, Gott setzt die Grenzen und Riegel und Tore einsetzte und sprach, bis hier sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Gott gibt die Grenzen bis wohin. Er lässt uns auch den freien Willen, aber gibt uns die Grenzen bis wohin wir gehen dürfen. So wie er Satan auch die Grenze setzte. Bis dahin darfst du Hiob antasten, aber nicht sein Leben nehmen. Das lasse ich nicht zu. Vers 17. Sind die Tore des Todes geöffnet worden? Oder hast du die Pforten des Todesschatten gesehen? Hast du die Breiten der Erde überschaut? Weißt du das alles? So sag es mir. Wissen wir das alles? Nur Gott weiß, warum die Grenzen so gesetzt wurden. Er weiß es, weil er allmächtig ist und allwissend ist. Er weiß schon im Voraus, was wir brauchen. Und tut schon vorher alles dazu. Und manchmal ist es nötig, dass wir durch schwierige Zeiten gehen, auch wenn wir es nicht verstehen. Ich kann es nicht so nachvollziehen heute. Aber ich muss mich damit abfinden und es in Gottes Hände lassen. Es ist nicht immer einfach, Gott zu verstehen. Und Jesus wurde auch missverstanden. Heute wissen wir es besser, aber hätten wir damals nicht vielleicht auch so reagiert, wie hier in Johannes 6,54 und 56 erstmal, dann kürze ich auf Vers 60 noch kurz ab und dann 66 bis 68. Aber ich lese erstmal Vers 54 und 56. Johannes 6, 54 und 56. Da heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. In der Bibel steht doch, dass wir kein Blut trinken sollen und dass wir Kannibalen werden sollen. Erst recht nicht. Wie haben sie das aufgenommen, ne? Wenn du bei Jesus bist und das Geistliche verstehst, dann ist es einfacher zu verstehen. Aber wussten Sie, wovon er redet? Als diese harte Rede kam, für Sie war das eine harte Rede, dann haben Sie gedacht, was will der von uns? Hat er jetzt die Sinne verloren? Der hat doch so Gutes getan, aber jetzt sowas? Dann heißt es in Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Dann lesen wir Vers 66 bis 68. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Wir wissen, da waren über 70, die mit ihm gegangen sind. Die gingen nicht mehr mit ihm. Sie haben nicht verstanden, was Jesus sagen wollte hier. Wir wissen das, dass es hier auf das Abendmahl bezogen ist. Aber sie kannten dieses Abendmahl gar nicht. Sie wussten gar nicht, was Jesus für sie tun sollte. Wie haben die Jünger reagiert? Sie kannten ja das Abendmahl auch noch nicht. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Sie haben Jesus vertraut, weil sie Jesus kannten. Sie haben nicht darauf geschaut, auf diese Worte, auch wenn sie es nicht verstanden haben. Sie blieben trotzdem bei Jesus erstmal, um zu verstehen, was er vielleicht sagen will, weil sie gesehen haben, dass er Menschen geheilt hat, dass er Menschen Gutes getan hat, dass er die Liebe ist. Und wegen seinem Charakter sind sie bei ihm geblieben und gesagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Der, der sagte, liebet eure Feinde, der konnte nie meinen, dass man wortwörtlich sein Fleisch isst oder sein Blut trinkt. Der, der wirklich dem Gesetz Gottes treu war in allen Punkten. Nun, wir waren da nicht dabei damals. Wir haben nicht gesehen, wie das Meer sich teilte. Wir haben nicht gesehen, wie Goliath gefallen ist. Oder den Lahmen gehen sehen. Aber wir können uns entscheiden, Gott zu vertrauen. Wir haben Jesus auch nicht auferstehen sehen. Steht es in seinem Wort. Aber wir haben es nicht gesehen. Auch nicht, wie das Brot sich vermehrte, das haben wir auch nicht gesehen. Vielleicht hat Gott schon in unserem Leben ein Wunder gemacht in dem Sinn. Aber es heißt in dem Wort, dass der Gerechte durch Glauben leben wird. Viele zweifeln, machen sich eventuell sogar lustig über uns. Dein Gott existiert nicht. Er wird dich nicht auf dich hören. Soll uns das fassungslos machen, wenn wir das sowas hören? Wir wissen, dass der Glaube nicht daraus besteht, was ich sehen kann. Aber wir sollen glauben, dass Gott Unmögliches möglich macht. Selbst wenn das Meer sich nicht öffnet und der Pharao mich einholt. Sollen wir nicht aufgeben, nicht zweifeln, auch wenn der Ofen uns verbrennen sollte. Selbst wenn wir hier sterben, wissen wir, dass wir morgen wieder auferstehen werden, dass wir in Zukunft wieder auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Die Bibel sagt, selig ist, wer glaubt und nicht gesehen hat. Gott zu vertrauen ist das höchste Gut. In guten wie in schlechten Zeiten. Selbst wenn die Krankheit nicht geheilt wird, wenn ich die Arbeit verliere, wenn die Frau mich verlässt oder mein Kind nicht zurückkommt. Wohin? Wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Gott ist die Liebe Und wir bleiben bei ihm, weil er die Liebe ist. Die Himmel, die Wesen, die Engel im Himmel, die bleiben bei Gott nicht, weil er Wunder tut. Lesen wir noch kurz zum Abschluss zwei Texte, Offenbarung 4, 8 bis 11. Wie die Engel Gottes ihn anbeten. Offenbarung 4, 8 bis 11. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und aufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Der war und der ist und der kommt. Wir können auf Gott vertrauen. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Wir sind deine Geschöpfe. Und deshalb folgen wir dir nach, weil wir dich lieben, weil du gerecht bist, weil du würdig bist. Wir sind unwürdig. Und das sagen die heiligen Engel. Offenbarung 5, 11 bis 14 noch zum Abschluss. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Das sagen Tausende mal Tausend mal Zehntausend mal Zehntausend. So viele Engel, die wir uns nicht vorstellen können, sagen das über Gott und über das Lamm, über Jesus Christus. Sie loben ihn wegen seiner Liebe, die er bewiesen hat am Kreuz. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen. Also das heißt alle. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm. Einmal, weil er Schöpfer ist, das andere Mal, weil er uns am Kreuz seine Liebe bewiesen hat. Beides sehen wir hier. Und jedes Knie wird sich beugen und wird das auch nochmals sagen, dass Gott gerecht ist. Selbst der Satan wird seine Knie beugen müssen. Nicht, weil er davon überzeugt ist, sondern weil die Heiligkeit Gottes so heilig ist, dass jedes Knie sich beugen wird und jeder Mund das bekennen wird, dass Gott gerecht ist. Seine Gerechtigkeit wird wiederhergestellt. Wichtig ist, dass wir bei Gott bleiben, in guten wie in schlechten Zeiten. Amen.